So, wir schlagen Apostelgeschichte auf und sind nach wie vor noch im 5. Kapitel, wo ich meine letzte Predigt gehalten habe. Und das ist der letzte Teil vom 5. Kapitel, die Geschichte, wo die Gemeinde mit einer weltlichen Autorität, mit einer weltlichen Macht in Konflikt gerät. Und das Ziel der weltlichen Macht ist, dass die Verkündigung, die Kernbotschaft der Christen verhindert werden soll. Also, dass das Evangelium nicht mehr weitergetragen werden soll. Und in den Versen 29 bis 32 sehen wir die Reaktion der Gemeinde, wie sie darauf reagiert, auf diesen Konflikt und auf diese Bedrängung, die ihnen entgegengetragen wird. Und die ist unwahrscheinlich verblüffend für uns. Denn ob wir es glauben wollen oder nicht, hier wird gesagt, dass der Mensch, dass wir alle inmitten von zwei Regierungsformen leben. Wir lesen den Text, 5. Kapitel Apostelgeschichte, die Verse 29 bis 32. Petrus und die Apostel aber antworten und sprachen, man muss Gott mehr gehorchen als Menschen. Der Gott unserer Väter hat Jesus auferweckt, den ihr ermordet habt, indem ihr ihn ans Holz hängtet. Diesen hat Gott durch seine Rechte zum Führer und Heiland erhöht, um Israel Buße und Vergebung der Sünden zu geben. Und wir sind Zeugen von diesen Dingen und der Heilige Geist, den Gott denen gegeben hat, die ihm gehorchen. Ich habe was vorbereitet. Das ist jetzt keine Auktion, wo wir etwas versteigern, sondern ich möchte einfach eine Illustration euch einfach darbieten, damit wir uns das auch besser vorstellen können. Wer es nicht weiß, das ist ein Teppichboden, der im Allgäu gewebt wurde. Und weiß vielleicht einer, wie man solche Teppiche nennt? Fleckless-Teppich, genau. Das ist also im Allgäu ganz typisch, ist dazu da, um eine Wohnung zu verschönern oder dass man angenehmer drauf leben kann. Fleckless-Teppich oder auch Bändelteppich genannt, sind einfach, dass dann am Webstuhl Bändel eingewebt wurden. Das sind so Stofffetzen, die hat man aus einem Baumwollreststoffe ausgeschnitten, dann tut man die zusammennähen und dann werden sie im Webstuhl hier verwoben, sodass man die ganzen Struktur hier einfach erkennen kann. Und das sind halt einfach verschiedene Farben auch mit dabei. Gehalten und in Form gebracht werden solche Bändel, solche Stricke, einfach durch Kettfäden, die einfach aufgezogen werden in einem Webstuhl und dann werden diese Bändel einfach eingeflochten und durch diese Kettfäden und die Webstuhltechnik wird es einfach in Form gebracht und zueinander, aufeinander gereiht. Man nennt die dann auch Aufzugketten, weil sie einfach im Webstuhl auch aufgebogen sind. Und warum bringe ich das heute Morgen? Ganz einfach, um einfach euch das zu erleichtern, dass ihr auch das verstehen könnt, wie wir auch in dieser Welt oft manchmal auch auf so einem, wie wir da auch verwoben sind in diesem System. Wenn wir den Teppich anschauen, sehen wir hauptsächlich immer nur diese Bändel und jeder sagt, aha, das sind schöne Farben oder weniger schöne Farben, aber das ist wie in der Welt, in der wir leben. In der Welt, in der wir leben, sind wir eigentlich umgeben von einer Regierung, von einem Regierungssystem, ja, das wir eigentlich vor Augen haben. Bei uns ist es eben die BRD. Und das können wir sehen. Und das wird immer wieder neu gewählt. Deswegen gibt es natürlich auch unterschiedliche Farben von Politik, die das einfach macht. Aber das ist ein System, in das wir leben. Die Bibel, unser Text zeigt uns, dass wir in zwei Systemen leben. Es gibt noch ein anderes System. Und das möchte ich einfach euch auch aufzeigen. Und das soll dieser Teppich auch symbolisieren, indem, was man weniger sieht, das sind nämlich die Kettfäden oder die Aufzugfäden vom Webstuhl, die durchaus immer wieder mal durchscheinen, aber die nicht immer offensichtlich sind. Und das ist das Reich, das Königreich Gottes oder das Königreich Christi, in dem wir genauso parallel Leben. Diese beiden Reiche sind wie dieser Teppichboden, die funktionieren. Wir sehen, dass die Regierung da ist und dass alles funktioniert, aber das hält alles nur zusammen, weil eben auch Gott in seinem Königreich das alles beieinander hält. Die menschliche, zeitliche Regierungsform ist eine sichtbare Regierung, die wir jeden Tag vor Augen haben. Und in unserem Text haben wir das auch gesehen, ist das im Vers 27 der Hohe Rat der Juden oder die oberste religiöse und politische Instanz, die einfach gegenwärtig war in unserem Text. Aber wir sehen auch vom Vers 31 weg, dass es hier einfach heißt, diesen hat Gott durch seine Rechte zum Führer erhoben. Gott hat den die politische Instanz hat kreuzigen lassen, den sie umgebrannt haben, dem hat Gott zum Führer über das ganze Universum eingesetzt. Wenn es hier heißt, dass die rechte Hand das getan hat, dann bedeutet das immer, dass es die Allmacht Gottes ist, die dahinter steht, die in der Lage ist, jemanden zu erheben und ihm die ganze Macht zu geben. Und in diesem Fall ist es eben Christus. Christus, der als Fürst erhöht wird von Gott. Und wenn wir im Apostelgeschichte ein paar Kapitel zurückschauen, im dritten Kapitel, den Vers 15, wird es von Petrus nochmal in ähnlichen Worten gesagt. Da sagt er nämlich in seiner Predigt zu dem Volk, den Fürsten des Lebens aber habt ihr getötet, den Gott aus dem Toten auferweckt hat, wovon wir Zeugen sind. Er nennt ihn den Fürsten des Lebens. Und so habe ich die Predigt auch überschrieben, Christus, der Fürst des Lebens. Und wir haben sie unterteilt in drei Gliederungen. Der Fürst des Lebens und sein Recht zu regieren. Zweitens, der Fürst des Lebens und der menschliche Ratschluss. Und drittens, der Fürst des Lebens und der göttliche Ratschluss. Ich möchte am Anfang, wenn ich jetzt halt über die zwei Reiche spreche, noch zu bedenken geben, dass wir das nicht aus den Augen verlieren. Jesus Christus ist vor allem auf die Welt gekommen, um jeden Einzelnen persönlich zu erretten und diese Errettung auch jedem Einzelnen anzubieten. Das sehen wir auch in unserer Geschichte, im Apostelgeschichte 3, als Petrus predigte aufgrund dessen, dass ein Lahmgeborener gesund geworden ist. Und da heißt es eben im 16. Vers eben, durch den Glauben an seinem Namen ist dieser Lahmgeborene, den ihr alle kennt, hat er Kraft gekriegt und ist völlig gesund geworden, vollkommen gesund geworden. Und diese vollkommene Gesundheit ist ein Schaubild, was jeden Menschen erwartet, wenn er an den Namen vom Herrn Jesus Christus glaubt. Das ist aber der Beginn. Er beginnt damit letztendlich, dass er im Inneren erst einmal den Menschen eine Rettung gibt. Und so heißt es in Vers 19, so ruft dann Petrus auf, so tut nun Buße und bekehrt euch, dass eure Sünden ausgetilgt werden. Petrus sagt hier zu dem Volk, ihr sollt auf den Mann schauen. Er ist völlig gesund geworden, vollkommen gesund geworden. Aber ihr müsst anfangen, umzudenken. Ihr braucht Gott und ihr müsst den Retter in eurem Leben aufleiten, so wird er eure Sünden vergeben. Das ist der Anfang der Errettung. Durch Buße tun und eben durch den Glauben an das Evangelium werden die Auswirkungen der Sünden getilgt werden und ewiges Leben ist jedem dann versprochen. Es gibt jetzt Menschen, die denken, ja, die persönliche Rettung, das ist ja eine Typsache. Das ist natürlich, wer religiöser Typ ist, der braucht diese religiöse Errettung. Oder wenn jemand irgendwie benachteiligt ist oder krank oder behindert ist, ja, die alle, die brauchen diese persönliche Errettung. Aber die persönliche Errettung, damit fängt die Errettung an. Aber sie ist nicht auf die persönliche Errettung beschränkt. Das Evangelium beginnt mit der persönlichen Errettung, aber sie endet da nicht. Gott hat Jesus Christus zum Fürsten erhoben. Und zum Fürsten erhoben über das Leben, das auf diesem ganzen Universum existiert und auch über die Sterne, die im ganzen Universum existieren. Das heißt, es umfasst nicht nur einzelne Personen, sondern es umfasst das ganze Universum, was wir sehen. Und heute Morgen wollen wir uns natürlich darüber Gedanken machen, was hat es mir persönlich zum Sagen? Was hat es mir im Hinblick vielleicht auf die Bundestagswahlen in 4 Wochen zum Sagen? Wir leben in 2 Regierungsformen, aber wonach soll ich mich orientieren oder wem soll ich mir meine Zukunft anvertrauen? Der Fürst des Lebens und sein Recht zu regieren oder zu führen. Braucht das Leben einen Führer? Habt ihr darüber schon mal nachgedacht? Braucht dein Garten einen Gärtner? Braucht der Pflege? Nun, wir wissen alle, wenn wir im Garten nichts machen, dann ist er ganz, ganz schnell verwildert und es kommt Unkraut raus und das ist die Früchte, die wir eigentlich wollen, die kommen nicht hervor. Und so ist es auch bei uns Menschen. Kleinkinder brauchen Eltern, damit sie erzogen werden, damit aus ihnen anständige Menschen werden. Aber auch ein Volk braucht Führer, die das Volk führen und ihnen Orientierung geben. In Sprüche 11, Vers 14 heißt es, wo es an Führung fehlt, kommt ein Volk zu Fall. Wo es an Führung fehlt, kommt ein Volk zur Fall. Wir sehen gerade in solchen Naturkatastrophen, dass es da Organisation und Führung braucht, weil wenn jeder hinströmen würde und was anpacken möchte, würde einfach nichts vorwärts gehen. Also wir brauchen Führung, wir brauchen eine Organisation, die etwas in die Wege leitet und koordiniert, damit etwas Besseres hervorgebracht werden kann. In dem Spruch heißt es aber auch, doch kommt Rettung durch viele Ratgeber. Doch kommt Rettung durch viele Ratgeber. Auch eine Führung braucht manchmal Ratgeber, braucht Orientierung, damit sie weiß, wie sie was umsetzen soll im Leben. Und wir brauchen gute Ratgeber auch in unserem Leben immer wieder, damit wir gute Entscheidungen treffen können. Und interessant ist in unserem Text, Apostelgeschichte 5 eben, dass auch die Apostel hier Ratgeber sind und auch der Führung, dem Hohen Rat hier quasi widersprechen oder sie korrigieren, sie unterweisen in dem, wie sie denken oder was sie getan haben. Und sie sagen zum Beispiel in Vers 30, der Gott unserer Väter hat Jesus auferweckt, den ihr ermordet habt, indem ihr ihn ans Holz gehängt habt. Hier unterweisen sie die Führer des Landes. Ihr habt nicht gut genug auf diesen Mann geachtet und geschaut. Ihr habt vielleicht gedacht, Jesus ist vielleicht ein Mensch, der gute Reden führen kann und er macht auch gute Werke und kommt bei den Menschen gut an. Euch war er ein Ärgernis und ihr habt gemeint, ihr könnt ihn einfach aus der Welt schaffen. Aber ihr habt nicht gut genug nachgedacht. Der Gott unserer Väter wird hier gesagt. Ihr hättet das wissen müssen, schon der gleiche Gott, den eure Väter angebetet haben, der hat hier gewirkt, hat hier eingegriffen, hat hier etwas korrigiert oder was hervorgebracht, was ihr hättet wegwischen wollen. Also es gibt eine Korrektur. Und wir werden immer wieder an unseren Aufgaben und an den Problemen in unserem Leben scheitern müssen, wenn wir nicht gut genug hinsehen und auch Gottes Geschichte und auch Gottes Führung und Leitung in unserem Leben wahrnehmen. Politiker geht es da nicht anders. Politiker wissen manchmal auch nicht, wie sie die großen Probleme, mit der dieser Welt konfrontiert ist, wie sie die anpacken sollen. Es gibt da kein Patentrezept, wo man immer wieder anwenden kann, damit alles gut geht. Und sie bemühen sich natürlich, vieles gut zu machen. Und gerade wenn Wahlen anstehen, dann wollen sie natürlich auch unsere Stimmen kaufen. Und sie machen uns Versprechungen in Wahlversprechungen und dann konkurrieren auch die Systeme untereinander. Was an unserem System besser ist, weil die anderen da und dort schlechter sind, so gibt es einen Wettkampf miteinander. Und Wir müssen darauf reagieren, wenn wir unsere Stimme letztendlich abgeben. Aber dennoch bleibt ein Chaos, Umweltkatastrophen, Krankheiten, Krieg und Tod bestehen hier auf Erden. Und es sind sehr tiefgehende Probleme, auf die oft die Politiker auch keine Antwort haben. Warum ist die Welt so, wie sie ist? Und wer gibt uns Antwort darauf, was das die Welt, warum sie so handelt, warum sie so geworden ist? Die Politik versucht, das Chaos zu verwalten und das zu organisieren und zu planen, damit wieder ein gutes Leben möglich wird. Aber warum das hervorgekommen ist, da müssen wir in die Bibel hineinschauen, da müssen wir Gottes Wort fragen. Und schon angefangen vom ersten Buch Mose wird uns gesagt, dass Gott und Geschichte geschrieben hat. Er hat alles erschaffen. Er hat auch alles gut gemacht, als er die Welt und das Universum alles gemacht hat, war sein Urteil, es ist gut. Und als er dann den Menschen gemacht hat, hat er gesagt, es ist sehr gut. Und der Mensch und Gott sind in einer Harmonie zusammengekommen, haben miteinander gelebt und es war einfach toll. Sie haben in einem paradiesischen Zuständen gelebt. Aber der Mensch wollte mehr. Er wollte mehr sein wie Gott. Er wollte so sein wie Gott und so hat er gegen Gott rebelliert. Und diese Rebellion, was wir Sündenfall nehmen, die war die Ursache, dass überhaupt Chaos, Streit und Tod auf die Welt gekommen ist. Und ab diesem Zeitpunkt beginnen zwei Regierungsformen, zwei Linien, die wir sichtbar haben. Es gibt eben diese menschliche Linie, die versucht, das Bestmögliche in diesem Chaos zu machen. Aber wir sehen auch, dass Gott nicht von dieser Welt losgelassen hat, sondern dass er die Welt im Auge hat und dass er in diese Welt eingreift. Und so gibt es die vertikale Linie. Die menschliche Geschichte, die menschlichen Regierungen haben angefangen vielleicht mit Richter einzusetzen, später wurden es Könige und noch später kamen Regierungsformen wie Diktaturen oder Demokratien oder sonstige Regierungsformen. Das sind Entwicklungen, die wir Menschen einfach weitergeführt haben. Aber Gottes Geschichte ist in dem Ganzen verwoben. Wir sehen das von Anfang an, vom Alten Testament bis zum Neuen Testament, bis zu unserem Text, wo es letztendlich heißt, dass Gottes rechte Hand, seine Allmacht, den eigentlichen Führer ins Leben ruft. Also wir haben die vertikale und die horizontale Regierung. Und ohne die vertikale Führung, wenn wir uns das mal vorstellen würden, ich würde hier mit der Schere die vertikale Linien durchbrechen, würde alles zusammenbrechen, würde jede Regierung nicht bestehen können. Der Mensch, Völker, Bürger, du und ich, wir sind immer in beiden Regierungsformen mit eingewoben. Ich möchte das auch an einem Beispiel euch ein bisschen deutlich machen. Nehmen wir in 4 Wochen die Wahlen. Da wird eine neue Regierung in Deutschland eingesetzt und wir müssen auch hingehen, um eine Stimme abzugeben. Und der eine oder andere hat natürlich Angst, was kommen da für Reformen auf uns zu oder was für Veränderungen wird da die Regierung wieder beschließen, weil eine Regierung eine Macht hat. Und wir fürchten natürlich auch die Machtauswirkungen, die von so einem Staat ausgeben kann, weil so ein Staat kann entscheiden, ob sie Krieg führt oder nicht. Deswegen tun wir uns auch immer schwer, wenn solche Entscheidungen anstehen. Aber das ist nichts Neues. Das hatten wir immer schon in unserer Geschichte und ich möchte mit euch in Lukas Evangelium lesen. Lukas 2. Kapitel, die Verse 1 bis 5 erstmal. Auch hier sehen wir, dass es eine geschichtliche Verordnung gibt. Es geschah aber in jenen Tagen, dass eine Verordnung vom Kaiser Augustus ausging, den ganzen Erdkreis einzuschreiben. Diese Einschreibung geschah als Quirinus Statthalter von Syrien war. Und alle gingen hin, um sich einschreiben zu lassen, ein jeder in seine Vaterstadt. Es ging aber auch Josef von Galiläa aus der Stadt Nazareth hinauf, nach Judäa in die Stadt Davids, die Bethlehem heißt, weil er aus dem Haus des Geschlechts David war, um sich einschreiben zu lassen mit Maria, seiner Verlobten, die schwanger war. Was sieht das Volk? Das Volk sieht, dass der Augustus einen Erlass erlassen hat und jeder muss jetzt die Strapazen auf sich nehmen, muss hingehen, muss sich einschreiben lassen. Was wird bezweckt mit diesem Erlass? Ja, er möchte wissen, wie viel Steuern er einkassieren kann von den Menschen. Er braucht diese Steuern, weil er überlegt, wie groß er sein Reich noch ausweiten kann. Und die Steuer ist wichtig für die Kriegsführung. Und die Menschen überlegen jetzt natürlich, ob das klug und richtig ist von uns, dass wir uns einschreiben lassen, wenn ein Kaiser damit Krieg führen möchte, wenn es vielleicht auch zu unserem Nachteil geschehen kann. Er wird ja nicht nur Steuern verlangen, sondern auch junge Männer, die in den Krieg ziehen sollen. Und natürlich haben die Menschen sich aufgeregt und überlegen, sollen wir da vielleicht auf die Barrikaden gehen, sollen wir demonstrieren, sollen wir einen Untergrundkampf machen. Das war das Thema. Und die Menschen haben über nichts anderes geredet. Das war das eigentliche Thema, über das sie geredet haben. Das haben sie gesehen, eine Bedrohung vielleicht. Die eine oder andere haben es gut gesehen, die andere haben es schlecht gesehen. Aber das hat Potenzial im Volk gehabt. Und jetzt lesen wir die Verse 6 bis 7. Und es geschah, als sie dort waren, wurden ihre Tage erfüllt, und sie gebären sollte. Und sie gebar ihren erstgeborenen Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe. Warum? Weil in der Herberge kein Raum für sie war. Was haben die Menschen nicht gesehen? Sie haben dieses kleine Kind nicht gesehen. Sie haben nicht gesehen, wie Gott unscheinbar, aber doch stetig Geschichte schreibt mit dem Volk und dass Gott eingegriffen hat. Und dass Gott jemanden berufen hat und jemanden in diese Welt einführen wird, das haben die Menschen nicht gesehen. Und die Folge war, es war auch gar kein Platz für diesen Menschen. Er wird verbannt in einen Stall. Da war gar keine Möglichkeit, über das nachzudenken, dass es vielleicht gut und richtig ist, dass Gott uns aus dieser Situation vielleicht eine Rettung oder eine Hilfe bringt. Wäre das notwendig, über ein Baby nachzudenken? Nein. Wir wollen uns weiterhin untereinander in den Herbergen austauschen. Die Welt verkannte Gottes Handeln und doch hält Gottes Ereignis die Rettung für die Welt bereit. Obwohl die Menschen das nicht gesehen hat, hat Gott an seinem Plan festgehalten. Oftmals ist es aber so, dass die Welt, weil sie so beschäftigt ist mit ihren Problemen und mit ihren Lösungen, die sie bringen wollen, keinen Blick mehr haben für Gott und auch keinen Platz mehr für Gott übrig haben. Und Gott wird verdrängt. Das sehen wir auch in unserer Geschichte, wenn wir Apostelgeschichte 5 eben aufschlagen. Im 28. Vers, also weiter vorne, heißt nämlich, dass der Hohe Rat beschlossen hat, wir haben euch streng verboten, in diesem Namen nicht zu lehren. Und siehe, ihr habt Jerusalem mit eurer Lehre erfüllt und wollt das Blut dieses Menschen auf uns bringen. Der Hohe Rat wollte nicht mehr, dass vom Evangelium durch die Jünger weitererzählt wird. Und haben sie gesagt, das ist unser Ärgernis und das kann auch noch gefährlich für uns sein. Was sollen die Menschen über uns denken? Und das dürft ihr nicht mehr tun. Aber die Antwort war deutlich, die Jünger gegeben haben. Und sie haben gesagt, man muss Gott mehr gehorchen als Menschen. Warum? Warum muss man Gott mehr gehorchen als Menschen? Habt ihr darüber mal nachgedacht? Die Apostel sagen, wir müssen über den reden. Über das reden, was Gott in dieser Welt tut, wie er in die Welt eingreift, wie er einen Rettungsplan für die Welt hat. Darüber können und dürfen wir nicht schweigen, weil das uns wahrhaftig eine Rettung und wahrhaftiges Leben uns verspricht. Wir können das nicht verschweigen. Wenn wir das verschweigen, wäre es gleichsam so, ich würde mit der Schnur da durchschneiden und alles würde in den Abgrund stürzen. Deswegen ist es notwendig, dass die Apostel das Evangelium verkündigt haben, dass sie die Ordnung Gottes auch weiterhin verkündigen. Und sie sagen, es ist auch ersichtlich, ihr müsst doch nur hinschauen. Er ist derjenige, den Gott auferweckt hat. Und es ist ein einzigartiges Geschehen in dieser Welt, dass einer auferstanden ist von den Toten. Der hat diese Welt überwunden. Er ist derjenige, der die Macht hat, Leben zu nehmen und Leben zu geben, wem er möchte. Er ist derjenige, der jetzt zur Rechten des Vaters sitzt und es ist die Allmacht Gottes, der ihm die Macht gibt, dass er das ganze Universum in seinen Händen hält. Er besitzt diese Allmacht und es wird der Tag kommen, wo er in dieser Allmacht auch auf diese Erde treten wird. Nur momentan sitzt er noch zur Rechten des Vaters, weil Gott gnädig und geduldig und barmherzig ist und nicht will, dass ein Mensch verloren geht. Wartet er, bis noch die Menschen einfach dieses auch erkennen dürfen. Aber die Welt akzeptiert Gottes Führung nicht. Sie ist blind dafür und deshalb hat er viele Ratgeber auf diese Welt geschickt, die eben wie die Apostel hingehen und den Menschen das verkündigen, sie überzeugen und zu überführen versucht, dass sie umkehren, Buße tun und zu Gott umkehren. Und das ist das, was wir in unserem Text hier auch sehen. Das ist das Wesentliche, auf das sich eine Gemeinde konzentrieren soll. Zweitens, der Fürst des Lebens und der menschliche Ratschluss, der Ursprung der Regierung. Habt ihr darüber mal nachgedacht, wo Regierung überhaupt ursprünglich herkommt? Warum haben wir eigentlich Regierung? Wahnsinnig spannend, wenn ihr das 17. Kapitel im Apostelgeschichte aufschlagt. 17. Kapitel ist die Geschichte, wo Paulus in Athen zu den Menschen spricht. Und da lesen wir nur einen Vers, der Vers 26. Und da heißt es, und er, wer ist er? Da geht's vor Vers 24, es ist der Gott, der die Welt gemacht hat. Und er hat aus einem Blut, aus einem Ehepaar, jede Nation der Menschen gemacht, dass sie auf dem ganzen Erden wohnen, wo er festgelegte Zeiten und die Grenzen ihrer Wohnung bestimmt hat. Das ist sehr interessant. Dies ist die Weisheit Gottes, die Grenzen bestimmt hat für jede Nation, für jedes Volk. Und diese Grenzen auch in Zeiten aufgeteilt hat. Früher war das die Grenze von dem Volk, heute ist vielleicht ein anderes Volk in diesem Land und so weiter und so fort. Aber Gott ist derjenige, der das beschlossen hat. Er bestimmt die Grenzen der Nationen und auch die Zeiten. Und jetzt machen wir eine Brücke und schlagen auf einen Römerbrief vor, Römer 13. Da geht es um das Verhalten gegenüber uns, der Obrigkeit gegenüber. Und in Römer 13, Vers 1 bis 4 lese ich, jede Seele unterwerfe sich den übergeordneten staatlichen Mächten. Denn es ist keine staatliche Macht außer von Gott. Und die bestehende sind von Gott verordnet. Wer sich daher der staatlichen Macht widersteht der Anordnung Gottes. Die aber widerstehen, werden ein Urteil empfangen. Denn die Regenten sind nicht ein Schrecken für das gute Werk, sondern für das Böse. Willst du dich aber vor der staatlichen Macht nicht fürchten, so tue das Gute und du wirst Lob von ihr haben. Denn sie ist Gottes Dienerin dir zum Guten. Gott verordnet den Menschen, Gott verordnet dir und mir Obrigkeiten. Das können Bürgermeister, sein, das kann dann bis zum Landtag oder Bundestag gehen und die entscheiden natürlich über Gesetze, die wiederum Beamte versuchen umzusetzen und die Polizei bemüht sich darum, dass wir die dann auch einhalten. Aber das ist von Gott ausgegangen und dem sollen wir Folge leisten. Was verfolgt Gott für ein Ziel damit? Das Ziel ist, dass die Auswirkungen der Sünde, die Auswirkungen, dass man Böses tut, in Schranken gehalten wird. Das ist dir und mir zum Guten. Das ist, wie wenn du ein Fleisch haltbar machen möchtest, dann streut man in der Fischerei, wenn man beim Fischen ist, streut man Salz oder Eis drüber, damit es haltbar wird und nicht verdirbt. Und so in etwa ist auch Regierung gedacht. Um aus dem Chaos wieder eine tragfähige Ordnung hervorzubringen oder einfach um eine Organisation zu haben, auf dem man leben kann und aufbauen kann. Aber Gott gibt dazu auch Gnade und Gaben. Es gibt eine allgemeine Gnade, die Gott den Menschen gegeben hat und das ist, dass er den Menschen Intelligenz, Fähigkeiten und politisches Verständnis gibt, damit wir auch in der Lage sind, auch sowas aufzubauen wie Politik oder Regierungsformen. Das ist Gnade, das kommt, weil Gott uns die Fähigkeit dazu gegeben hat, um aus dem Chaos wieder Ordnung und Frieden zu schaffen. Und doch steckt genau da drin auch eine große Gefahr. Und das sehen wir auch in unserer Geschichte und in der ganzen Bibel. In der Apostelgeschichte können wir das sehen. Regierungsordnungen, ob es Könige sind oder hier der Hohe Rat, missbrauchen auch Macht und können Mächte auch für ihre Zwecke missbrauchen, die ihnen aber zum Wohl des Volkes gegeben wurde. Aber sie wollen vielleicht ihren eigenen Vorteil suchen. Und da lehnen sie manchmal Gott ab und auch Gottes Führung und Gottes Ordnungen ab. Sie vergessen vielleicht in unseren Tagen auch ihr Wort, das sie bei der Vereidigung auch gehabt haben, dass sie zum Wohle des Volkes dienen. Das kommt dann vielleicht manchmal im Hintergrund. Oder sie lehnen ganz den Passus Gott ab, indem dass sie bei der Einsetzung, so wahr mir Gott helfe, einfach ganz verzichten drauf. Und deswegen, weil der Mensch so ist, wie er ist, finden wir das manchmal so, dass eine Regierung immer wieder mal Aufstieg hat und wo es der Regierung gut geht, aber dann vermessen handelt und dann wieder absteigt oder ganz am Boden liegt und fällt. Das ist etwas, was immer wieder durch die ganze Geschichte hindurch einfach auch sichtbar wird und deswegen mache ich das euch einfach auch mal hier hin. Der Teppich jetzt hat. Regierungen stehen auf, gehen unter und liegen auch immer wieder am Boden, weil es menschelt. Wenn eine Gesellschaft gut geht, dann wird man übermütig, die Oberschicht setzt nur auf ihre Kraft, auf ihres Können und vergisst ganz Gott und Gottes Ordnungen, Werte und man fängt an, nur noch für sich einzumarschieren und dann fällt eine Regierung auch wieder. Dann kann es passieren, dass etwas am Boden liegt. Und das ist ein Zyklus, das wir immer wieder auch in der Bibel sehen. Es hat angefangen, oder wir können das sehen im babylonischen Großreich, wie Babylon an die Macht gekommen ist. Ja, vom Axel haben wir auch viel in der Predigt schon gehört darüber, wie eine Macht entsteht, aber wie eine Macht auch wieder fallen kann. Oder das Persische Reich, das Griechische oder auch das Römische Reich, an dem kann man immer wieder sehen, das sind Zeiten der Nationen, die erstehen und die gehen wieder unter. Und doch sind sie eingebunden in den Webstuhl Gottes und Gott hat ein Auge darauf. Gott beobachtet jede Nation. In gewisser Weise lässt er ihre Macht zu bis zu einer bestimmten Grenze. Er kontrolliert ihre Macht und erlaubt niemals, dass sie eine bestimmte rote Linie überschreiten. Eine bestimmte Zeit oder eine bestimmte Grenze überschreiten. Und am Ende muss jede Regierung auch Rechenschaft vor Gott abgeben. Aber das ist das, was uns die Bibel immer wieder aufzeigt. Es gibt einen Aufstieg, aber es gibt auch einen Abstieg von Nationen. Und wir fragen uns, wieso, warum gibt es diesen Abstieg? Vor 20 Jahren haben wir große Hoffnungen gehabt, Afghanistan zu befrieden. Wir wollten, dass es Afghanistan besser geht und wir wollten, dass es uns besser geht. Deswegen setzen wir da eine Demokratie ein, setzen wir da unsere Streitkräfte rein und viel Geld, damit wir da etwas Tolles erschaffen. Und heute, nach 20 Jahren, liegt alles am Boden. Und wir fragen uns, warum? Warum ist das so? Nun, die Antwort ist eigentlich leicht. Wegen der gefallenen Natur der Menschen. Wegen der Entfremdung der Menschen von Gott und seiner Ordnung. Die Welt kann und will das nicht sehen. Wir träumen immer von einer großen Zivilisation, von einer großen Unabhängigkeit und von Wohlstand. Aber alle menschliche System wird am Ende zum Scheitern verurteilt sein, weil das Problem nicht das System ist, das sich für welche Farbe regiert oder dieses oder jenes, sondern das Problem liegt im Menschen selber. Das liegt im Herzen von Menschen verankert. Es ist also der innerliche Verfall einer Zivilisation, der das Reich von innen schwächt und auch letztendlich zerstören kann. Und das sehen wir von Rom, wie Rom zerfallen ist. Und das kann man auch in einzelnen anderen Nationen oder Ländern wieder sehen. Deswegen müssen wir da gewappnet sein und vorsichtig sein. Wir brauchen also keine besseren Gesetze, keine besseren Schulen und auch keine bessere Politik, sondern wir brauchen eigentlich eine bessere innere Natur, ein besseres Herz, damit wir wirklich Rettung und eine bessere Welt hier auf Erden sehen. Ich möchte euch ein Beispiel sehen. Da habe ich einen ganz normalen Meterstab, den jeder Handwerker gerne braucht, wenn er irgendwas machen muss. Und stellt euch vor, ich wäre jetzt ein Schreiner und möchte einfach ein neues Fenster bauen. Und das wäre jetzt mein altes Fenster. Und ich gehe jetzt her und messe jetzt das alte Fenster ab. Da habe ich hier 90 Zentimeter und dann habe ich hier 1,30 Meter. Und danach baue ich mein Fenster und komme zurück und will es einbauen. Und pups, das passt nicht. Das ist zu groß. Warum? Wer weiß den Grund? Udi weiß es bestimmt. Armin, warum passt mein Fenster nicht? 90, 1,30. Sehr gut aufgepasst. Ich habe den Meterstab nicht ausgeklappt. Das letzte Glied hat gefehlt. Passiert leider jedem Handwerker immer wieder. Du mischst was aus und hast einen Fehler gemacht. Ich habe vermessen gehandelt. Das ist eine Vermessenheit letztendlich. Der Maßstab ist ein Glied, das nicht ausgeklappt ist von mir, und dann fange ich nicht bei 0 Zentimeter an zu messen, sondern ich fange schon bei 20, in dem Fall bei 22 Zentimeter an zu messen, und dann kann das Endprodukt nicht passen. Aber so ist es auch bei uns Menschen. Wenn unser Maß, das bei Gott gelten soll, nicht bei 0 beginnt, dann handeln wir vermessen. Wir können nämlich nicht auf was Eigenes bauen, indem dass wir sagen, wir haben schon 20 Zentimeter. Und darauf bauen wir auf, weil wir von uns heraus nichts vorweisen können. Es ist die Gnade Gottes, dass er uns Intelligenz und alles zur Verfügung stellt, dass wir ein gutes Leben aufbauen können. Aber es kommt nicht von uns. Der göttliche Maßstab im Blick auf unser Leben und auf unser Wesen, den finden wir im Römerbrief. Da schlagen wir mal kurz nach. Römer 3, Kapitel 23 und auch 24, wo es denn heißt, denn alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes. Alle haben gesündigt. Wir kommen alle nicht dazu, dass wir vor Gott etwas darstellen können, ihm was bringen können. Und dann heißt es eben in Vers 24, und werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Jesus Christus ist. Das ist das Evangelium, liebe Geschwister. Wir haben alle nichts vorzubringen. Wir müssen alle bei Null anfangen, aber es ist Gottes Gnade, der in uns was bewirkt, damit wir Rettung finden. Das ist der Grund, warum die Apostel nicht schweigen konnten und auch das Evangelium weiter getragen haben. Die menschliche Regierung ist mit ihren Planen und Handeln wichtig und gut, aber nicht vollkommen. Es braucht die Weisheit und die Planung des lebendigen Gottes, der uns vollkommen gesund machen kann, der uns ein neues Wesen geben kann, damit wir eben nicht in dem Chaos bleiben und auch nicht in dem Chaos sterben müssen. Und das ist den Aposteln ganz wichtig, dass sie das weitergeben. Der dritte Punkt, der Fürst des Lebens und der göttliche Ratschluss. Wir wissen von ersten Buch Mose weg, dass Gott einen Ratschluss den Menschen mitgegeben hat oder auch eine Verheißung den Menschen mitgegeben hat. Und das finde ich mir ganz am Anfang von der Menschheitsgeschichte. Durch den Sündenfall hat Adam und Eva etwas Wesentliches verloren. Sie haben die Gemeinschaft mit Gott, der die Quelle des Lebens ist, verloren und wussten, sie werden sterben müssen. Und sie haben ihre Sicherheit in ihrer Heimat im Garten Eden verloren. Und Gott gibt ihnen eine Zusage, einen Ratschlag, den sie befolgen sollten, auf das sie Acht geben sollten. Gott wird einen Erlöser aus dem Samen der Frau erwecken. In der Apostelgeschichte erwähnen das die Apostel wieder und sagen das zu den Obrigkeiten auch. Der Gott unserer Väter hat Jesus auferweckt. Auf den müssen wir achten. Das haben unsere Väter immer schon vorhergesagt, dass dieser Retter kommen wird. Und der ist jetzt da, der hat ihn auferweckt. Er hat ihn erweckt und berufen, Fürst zu sein über das ganze Universum, der Fürst des Lebens. Und mit diesem Ratschluss ist die menschliche Geschichte und die göttliche Geschichte ineinander verwoben. Wir können das sehen immer wieder, wenn wir die Bibel lesen, wir können anfangen im Alten Testament, zwischen Kain und Abel, wie der Mensch gehandelt hat, wie Gott eingegriffen hat und gewirkt hat. Wir sehen das bei der Bosheit der Menschen und bei der Familie Noah, die Gott aus der Sintflut herausgerettet hat. Wir sehen das beim Turmbau zu Babel und bei Abraham, den Gott aus der großen Stadt Ur herausgeführt hat und ihm was Neues geben möchte. Und so sehen wir das doch die ganze Zeit hindurch, dass Gott seine Verheißungen nicht versäumt hat. Er offenbart sich einem ganzen Volk Israel. Und das Volk sollte ein Zeugnis sein für die anderen Nationen auf dieser Welt und hat ihnen etwas Tolles gegeben, einen irdischen Segen. Anhand von dem Segen sollten die Menschen sehen, dass es bei Gott gut ist, wenn man bei Gott ist. Er hat ihnen eine beeindruckende Ordnung, eine Staatsführung gegeben. Er hat ihnen Weisheit, Gerechtigkeit und auch Frieden gegeben. Und obwohl Israel gegen Gott rebelliert hat, obwohl Israel als Staat versagt hat, ist es doch so, dass es Gottes Eifer ist, der an seinem Ratschluss festhält. Und Gottes Eifer ist, der trotzdem Segen und Frieden auf dieser Erde bringen möchte. Und ich möchte dazu aus Jesaja mit euch lesen. Jesaja 9 ist auch ein paar Verse, wo es um eine Verheißung geht, die Gott festhält, obwohl Israel vielleicht halsstarrig gewesen ist und gegen Gott rebelliert hat. Da sagt aber Gott im Kapitel Jesaja 9, Vers 5, denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Fürst des Friedens. Groß ist der Herrscher, ist die Herrschaft und der Friede wird kein Ende haben auf dem Thron Davids und über sein Königreich, es zu festigen und zu stützen durch die Rechte und Gerechtigkeit und von an bis in Ewigkeit. Der Eifer des Herrn, der Herrscher, wird dies tun. Hier gibt Gott eine Verheißung, dass er ein Friedefürst und ein großes Königreich aufbauen wird. Und dann, auf einmal, als die Zeit erfüllt war, heißt es, plötzlich, aber völlig unerwartet für die Menschen, ist es dann eingetroffen. Und das können wir auch lesen im Lukas-Evangelium wieder. Da hatten wir heute schon was gelesen. Lukas 1, die Verse 26 bis 33 lese ich mit euch. Im sechsten Monat aber wurde der Engel Gabriel von Gott in eine Stadt von Galiläa mit Namen Nazareth gesandt, zu einer Jungfrau, die einen Mann namens Josef aus dem Haus David verlobt war. Und der Name der Jungfrau war Maria. Und er kam zu ihr hinein und sprach, sei gegrüßt, Begnadigte, der Herr ist mit dir. Sie aber wurde bestürzt über das Wort und überlegte, was für ein Gruß dies sei. Und der Engel sprach zu ihr, fürchte dich nicht, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Und siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären und du sollst seinen Namen Jesus nennen. Dieser wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Und der Herr Gott wird ihm den Thron seines Vaters Davids geben. Und er wird über das Haus Jakobs herrschen in Ewigkeit und seines Königs wird kein Ende sein. Das ist der Ratschluss Gottes, den er von Anbeginn gehabt hat und den er dann verwirklicht hat. Eine Jungfrau hätten wir nie gewählt. Ein Baby, auf dem das Schicksal des Universums liegen soll, hätten wir auch nie gewählt. Und wir waren verbannt in einem Stall, weil die Menschen über wichtigere Sachen scheinbar nachzudenken gehabt haben. Die Welt hat das nicht erkannt. Und sie hat es auch nicht gewollt. Es waren letztendlich Weisen aus dem Morgenland, ganz, ganz weit weg von Israel, Fremde für Israel, die das Angesicht dieses Kindes gesucht haben und die es angebetet haben und ihm auch ihre Schätze dargebracht haben, Gold, Weihrauch und Myrrhe. 1. Johannes 6 sehen wir es, wo Johannes wo berichtet wird, dass Jesus in der Wüste eben 5000 Männer und Frauen, also Männer gespeist hat mit Frauen und Kindern, noch dazu waren es mehr. Und die Menschen wurden alle satt. Da haben die Menschen erkannt, ja, es wäre vielleicht gar nicht so schlecht, wenn wir Jesus für uns gewinnen würden. Vielleicht sollten wir ihn in unser System aufnehmen und ihn zu unserem König machen. Doch Jesus hat sich dem entzogen. Er ging allein auf einen Berg. Habt ihr mal darüber nachgedacht, warum er das getan hat? War das nicht immer das Ziel, dass Jesus König werden wollte? Nein, er ist nicht gekommen, um die Welt zu reformieren. Er wollte nicht ihr Brotkönig sein. Er ist auch nicht gekommen mit einem politischen Parteibuch, wo die Bergpredigt darin zu finden ist, wie man leben soll. Nein, der Herr Jesus sagt selber, die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe gekommen. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Warum ist der Herr Jesus gekommen? Er ist gekommen, um sein Königreich, das nicht von dieser Welt ist, aber er ist gekommen, sein Königreich aufzubauen. Wenn wir etwas aufbauen wollen hier in dieser Welt, dann wenden wir uns an die Politik, die natürlich auch immer wieder etwas besser machen möchte. Wir können wählen, ob wir bessere Erziehung haben wollen, bessere Bildung, bessere Gesetze, bessere Lebensbedingungen. Dazu stehen die Politiker und mit ihren Programmen und ihr könnt es in der Wahl mitbestimmen, welche Politik die Mehrheit kriegen soll. Und das Ziel ist ein besseres Leben. Aber sie werden niemals eine vollkommene Welt, ein vollkommenes Leben schaffen können. Das haben wir aus der Geschichte gelernt, dass das nicht funktioniert. Nach dem Aufstieg kommt der Abstieg und der Fall. Ja, aber was hat denn Gott eigentlich für ein Programm für uns Menschen parat? Was ist denn Gottes Ratschlag für uns? Und bei Gott ist es so, er möchte kein Interesse, hier ein Regierungsprogramm aufzustellen, sondern Gott möchte uns Rettung geben, dadurch, dass er uns aus dieser Welt, die ins Verderben geführt wird, herausführt. Das ist das Ziel, was Gott möchte. Er will uns herausführen in sein Reich. Und dazu lese ich mit euch Apostelgeschichte nochmal. Eine Geschichte, wo Paulus in Apostelgeschichte 26 vor dem König Agrippa steht und ein Zeugnis gibt, wie der Herr Jesus ihm begegnet ist als großes Licht und wie er zu ihm gesprochen hat. Und da heißt es im Kapitel 26, die Verse 15 bis 19, ich aber sprach, wer bist du, Herr? Der Herr aber sprach, ich bin Jesus, den du verfolgst. Aber richte dich auf und stelle dich auf deine Füße, denn hierzu bin ich dir erschienen, dich zu einem Diener und Zeugen dessen zu verordnen, was du gesehen hast, wie auch dessen, worin ich dir erscheinen werde. Ich werde dich herausnehmen aus dem Volk und den Nationen, zu denen ich dich sende, ihre Augen zu öffnen, dass sie sich bekehren von der Finsternis zum Licht, von der Macht des Satans zu Gott, damit sie Vergebung der Sünden empfangen und ein Erbe unter denen, die durch den Glauben an mich geheiligt sind. Daher, König Agrippa, war ich nicht ungehorsam der himmlischen Erscheinung. Das ist das Zeugnis von Paulus, einem gegenüber, der irdische Macht hat, dem König. Und er sagt, dass er diesen Auftrag gekriegt hat, dass Gott ihn so gelehrt hat, dass Gott ihn herausführen möchte aus den Völkern, dass er eine Veränderung bewirken möchte, auch bei den Menschen, aber diese Veränderung beginnt nicht außen, sondern beginnt immer innen. Eine Veränderung im Herzen, das voller Schuld und Sünde ist, und er möchte diese Schuld vergeben. Und dann ist die Veränderung noch nicht vorbei, sondern er möchte uns auch ein neues Erbe geben. Und dieses Erbe bedeutet ein neues Herz, ein neuer Geist, eine neue Natur. Er will uns vollkommen gesund machen und schenkt uns auch eine neue Heimat bei Gott. Und das ist es, was der Herr Jesus heute noch tut, dass er heute noch wirkt. Er hat damit angefangen, Menschen aus allen Nationen dieser Welt zu sammeln, durch alle Zeiten hindurch und sie in sein Reich zu setzen. Und er baut sie zu einem neuen Volk, zu einem Volk, das eine neue Natur besitzt. Und diese Natur veranlasst sie dazu, dass sie das Licht lieben und die Finsternis hassen. Und dieser Prozess hat begonnen. Und der wird auch dann erst enden, wenn der Ratschluss Gottes am Ende ist. Kommt zum Schluss. In 4 Wochen musst du eine politische Entscheidung treffen. Gott hat uns eine regierende Obrigkeit verordnet und wir brauchen sie auch. Wir sollen politische Fragen gegenüber auch nicht gleichgültig sein, sondern in unserer Verantwortung das Bestmöglichste tun, mit deinem Verstand und mit deinem Gewissen einfach die Entscheidung treffen, die du als Bestmöglichste siehst. Aber vergessen wir nicht, ganz gleich, wie sich die Menschheit in Deutschland auch entscheidet, um welche Regierung an die Macht kommt. Die Probleme dieser Welt, die großen Probleme in dieser Welt, von den ganzen Ungerechtigkeit, von den ganzen Kriegen und Katastrophen, die werden sie niemals bewältigen können und lösen können. Aber auch deine persönlichen Probleme in deinem Leben kann die Politik nicht lösen. Die kann nur allein Gott lösen. Und deswegen, ja, wir sollen unsere Stimme abgeben, dazu sind wir verpflichtet als Bürger dieses Landes, aber auch weil Gott es möchte, gebt dem Kaiser was des Kaisers. Aber vergesst nicht, es geht auch weiter. Es heißt auch, gib Gott, was Gottes ist. Und die Frage ist eben nicht, was für Partei ich wähle, sondern die Frage ist immer, zu welchem Königreich gehöre ich an? Gehöre ich nur zu dieser politischen Instanz, zum Königreich Deutschland, sage ich mal, oder gehöre ich auch zum Königreich Christi dazu? Und das ist wichtig. Bist du dir dessen bewusst, dass wir in einer Welt leben, wo beides vorhanden ist? Politische Organisation, aber auch die ewige, die göttliche Organisation, die alles zusammenhält. Und freust du dich darauf, dass der Tag kommen wird, wo der Herr erscheinen wird und seine Herrlichkeit der ganzen Welt zu zeigen? Und machen wir es wie die Weisen vom Morgenland, dass wir das Angesicht Gottes suchen, das Angesicht dieses Kindes, unseres Retters, und ihm Anbetung geben und unsere Schätze des Lebens, Gold, Weihrauch und Myrrhe. Amen.